Und Patrick, hast du Lust?
Ich habe Lust. Guck, da fährt die Regie schon ab. Die sind
Wahnsinn.
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Guten Tag.
Herzlich willkommen bei uns zum kleinen, aber feinen Kochbuchcheck-Podcast. Ne? Mhm. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
Sind wir mit unseren Zuhörern per Sie oder per
Du? Sofort ja. Ne, ja. Wir sind eigentlich per Du. Ne?
Spreche ich eigentlich in, weil Social Media sage ich immer Du oder Ihr? Ich sage Ihr, ne? Ja. Ihr könnt. Ihr ist dann die Du-Form, ja. Ne? Geduzt, ne?
Ja. Okay. Wer hat hier Germanistik studiert?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Mhm. Ja, ist so.
Ja.
Ne? Aber wir sind in einer Du-Kultur hier.
Ist das so?
Ja, das ist
okay.
So.
Mhm. Nimmst du noch einen Schluck Wasser?
Mhm.
Übrigens, das war wieder so ein Geräusch, da ist eine Mail gekommen.
Ja, das stimmt.
Das solltest du vielleicht leiser machen.
Ja, ich muss.
Also, das hat die Regie, winkt schon ab.
Ja,
guck mal, die genau. Sagen schon, gibt schon wieder ein Kastenbier.
Kastenbier, ja.
So. So, das ist ja ein Füllhorn an Freude, was wir heute haben.
Ja, ja. Das stimmt, da freue ich mich.
Wir haben heute, ich muss wirklich sagen, wir haben ein ganz, ganz zauberhaftes Interview geführt.
Das stimmt.
Das war richtig toll.
Mhm.
Mit einer Dame oder Frau, die wahnsinnig viel erlebt hat und wahnsinnig viel zu erzählen hat.
Das stimmt.
Was auch, manches hat vielleicht auch gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber mit ihrer Geschichte.
Ja.
Das fand ich wirklich zauberhaft.
Das stimmt. Dazu habe ich mich auch sehr drüber gefreut.
Mhm.
Aber bevor wir dazu kommen, erstmal, wer sind wir überhaupt?
Weißt du nicht mehr, wer du bist?
Doch, doch.
So.
Ich habe es hier stehen. Deswegen weiß ich das, kann ich nachschauen.
Zusammen sind wir.
Nämlich, genau,
leidenschaftliche Hobbyköche.
Das ist so. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler, der andere, der bessere Koch zumindest, glaubt er das von sich.
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
So sieht das nämlich aus.
Ja.
Ne? Und wir stellen euch hier in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute ist es eine Autorin.
So ist's. Und wir nennen sie Sophie Bonnet.
Genau.
So nennen wir sie.
So nennen wir sie.
Sie nennt sich selber in Teilen auch so.
Ja,
dazu später vielleicht mehr.
Absolut. Und sie ist eigentlich ist sie bekannt als Krimi-Autorin.
Mhm.
Vielleicht kennt der eine oder andere die Pierre Durand-Krimis.
So ist sie.
Aber dazu alles später mehr.
Mhm.
Hast du was kulinarisch Schönes erlebt, Patrick? Du machst gerade viel Arbeit, aber vielleicht musst du ja auch zwischendurch essen.
Ja.
Ja.
Ja, wir haben doch was erlebt.
Haben wir?
Wir waren doch zusammen essen.
Ach, das stimmt.
Und waren leider enttäuscht.
Das stimmt.
Ja. Das ist so. Und dann stellt sich immer wieder die Frage, das hast du mir übrigens gesagt, was ich ganz, ganz zauberhaft fand. Wir sind ja Hobbyköche, das haben wir ja gerade eben gesagt.
Ja.
Und wenn man irgendwo essen geht, was hast du dann gesagt? Hast du gesagt, hey, du bist doch Profi, überrasch mich. Dann musst du es doch besser können als wir.
Ja, absolut.
So, und wenn du dann Gerichte auf den Teller bekommst und sagst, ey, weißt du, was hast du nämlich gesagt? Weißt du, wenn ich nachmittags oder Samstagnachmittag keinen Bock zu kochen habe, dann knall ich sowas auf den Teller.
Ja, dann
das war so.
Improvisiere ich sowas auf den Teller.
Genau.
Das waren, um das mal zu sagen, das waren Bandnudeln
mit Pfifferlingen.
Mit Pfifferlingen.
So,
mit
bei
Sahne,
mir haben, genau, und da haben die Pfifferlinge gefehlt. Also die Pfifferlinge
bei mir waren sie da, ne, da habe ich Glück gehabt mit der Kelle. Aber für eine Menge Geld dachte ich mir auch, ach.
Nö.
Ach nö.
So, ne?
Ach nö.
Ja. Das ist dann enttäuschend.
Aber ein hoch Instagrammables Restaurant in Köln, wo gerade viele Leute hingehen und viel das Essen fotografiert wird.
Ja.
Wir sagen jetzt nicht, welches das
ist. Nein, um Gottes Willen. Aber das ist so, das ist schade, ne?
Ja, das war eine Enttäuschung.
Wirklich schade.
Andererseits muss ich sagen, war ich danach endlich bei Salt and Silver am Meer.
Mhm.
Wir haben die beiden ja auch damals, es gab das.
In St. Peter-Ording?
In St. Peter-Ording. Ja. Wir haben damals die beiden auch interviewt, damals, die beiden Gründer, Macher, Betreiber. Und da muss ich sagen, das war tatsächlich großartig.
Siehst du.
Das war dann wieder ein schöner Ausgleich.
Und das ist eine Bretterbude am Meer.
Das ist eine Bretterbude, es ist einer von diesen ikonischen Pfahlbauten.
Ja,
das ist ja, aber es ist eine Strandbude, aber ein ganz toller Service und ich hatte ein ganz wunderbares Essen. Es war, es gab eine gedämpfte Artischocke mit dreierlei Dips. Es war ganz köstlich.
Mhm.
Und danach, das kannte ich gar nicht, Cataplana. Kennst du das? Mhm. Kennst du den Topf?
Ja, diese portugiesische Muschelnummer.
Ja, genau. Das ist ein Topf, leicht kugelförmig. Mhm. Den kann man zusammenklappen und festklammern. Und das ist ein Fisch. Muschel.
Du nuschelst gerade.
Ja, genau.
Ich kenne das von Sylt. Da machen die sehr viele Fisch-Eintöpfe rein.
Oh. Genau. Dann scheint das da oben im Norden. Eine Hummerbisque gab es dazu.
Wir gehen jetzt nur noch im Norden essen. Da ist
ja,
lecker. Da ist
so,
lecker.
Das war wunderbar. Wer mal da oben ist, der sollte da mal...
Ja. Und wer in Köln ist, der sollte es lassen.
Ja, obwohl, also, ja, der kann uns anfragen, wir hätten da Tipps. Wir hätten genau. Tipps, wo sich lohnt.
Wir haben auch Tipps, wo sich lohnt. Ja, aber wie gesagt, das ist dann immer schade und das ist, wie es ist.
Ja, aber also. Apropos Schmoren, komme ich doch direkt zu meinem Buch, oder?
Check 1.
Oder du guckst schon wieder so.
Apropos was? Schmoren, wann hatten wir es denn von Schmoren?
Ach so, Entschuldigung, die Cataplana ist ja ein Schmortopf.
Ja, ach so, da schließt sich der Kreis. Entschuldigung. Okay, ja, so weit konnte ich dir jetzt nicht
folgen. Ah, Entschuldigung, da wird ja drin gegart und geschmort.
So.
Ja.
Mhm. Ja? Und jetzt kommst du von diesem Topf auf deinen Deckel.
Ja, genau. Schmortopf und Bräter. Mhm. Klingt ja erstmal ein bisschen altmodisch vielleicht. Ist ja aber in der Küche, findest du nicht?
Ja, ich finde es lecker.
Immer lecker. Aber es ist ja auch der Topf an sich ist ja ein Küchenheld. Ne? Das wird ja Gemüse zart und Fleisch wird warm und zart und saftig und mit dicken Boden und dicken Wänden verteilt er die Hitze optimal und hält das gar gut feucht durch das Kondenswasser. Mhm. Was
bestellen Sie jetzt. Hast du noch einen Rabattcode für uns?
Ja, vielleicht. Ja,
genau. Jetzt bestellen.
So, und jetzt hier ein Buch.
Großartiges Buch.
Das weißt du noch gar nicht.
Doch, weil ich das in so vielen Zeitschriften jetzt schöner wohnen und
das glaube ich.
So, ist so.
Ja, echt? Ist mir so gar nicht untergekommen. Ich glaube es aber wegen nicht? Seinen äußeren Werten wahrscheinlich zuerst. Mal,
genau. Es wird dann gezeigt als Foto und so. Ja.
Genau. Also.
Aber die inneren Werte enttäuscht mich bitte nicht.
Ich enttäusche dich nicht. Okay. Also, das hat sich jetzt ganz diesem Küchenutensil gewidmet. Cocotte heißt das Buch. Jetzt haben wir es. Ne? Das ist ja erstmal nur der französische Ausdruck für Schmortopf oder Bräter. Ne?
Der Kunde von Le Creuset und
Stob,
Entschuldigung, weiß, wovon wir sprechen.
Genau, das ist ja so auch, gibt es ja auch andere, ne? Was benutzt du eigentlich für ein Bretter? Stob?
Ja.
Stob, okay. Mhm. Ja, siehst du, ich habe...
Grüße gehen raus.
Ja. Ne? Ich habe auch sehr schöne Bretter, jetzt keine französischen.
Ich habe einen wunderschönen, ich finde das immer toll, wenn die Sale haben, dann hauen die immer so ganz fiese Farben manchmal raus. Mhm. Und ich habe einen in Knallorange.
Okay, ja,
weil meine
das ist
Küche
ja klassisch.
Absolut, ne? Ja. Aber wenn du eine schwarze Küche hast, so wie ich, und dann hast du so einen geilen orangenen Riesenbräter da stehen, das macht schon was her.
Ja. Das stimmt. Ja. Kleiner Pro-Tipp, wer mal in Frankreich ist, gerade in Südfrankreich, und da ist Flohmarkt, geht man mal dahin. Die Dinger halten ja mehrere Leben lang.
So.
Und da kriegt man die nachgeworfen für eine ganz schmale Mark. Mhm. Ne? Kriegt man die da.
Ja. Wenn man noch Platz im Koffer hat.
15 Euro oder was, 20 Euro kriegst du so einen Topf, der wird nicht schlecht. Mhm. Da habe ich auch schon den ein oder anderen geschnappt. Das ist wirklich eine coole Sache. Ansonsten kann man sich hier auch einkaufen mal, der, wie gesagt, der hält fürs Leben. Und wer billig kauft, kauft zweimal. Mhm. Ja, und so ein Anschaffungspreis, die sind natürlich teuer. Und da schließt sich der Kreis, apropos teuer. Mhm. Das Buch hier, Gott, kostet auch 45 Euro. Mhm.
Gut, ist das aber ist wahrscheinlich dem Buch selber geschuldet. Jetzt haben wir ja so viel gesagt, wie es aussieht. Das macht
Genau. Es ist aber, das ist außergewöhnlich erstmal äußerlich. Hm. Es ist nämlich ein Holzcover mit Laubsägearbeit. Beziehungsweise, es ist ein Bambus-Holzcover. Und es ist natürlich keine Laubsägearbeit. Ich gebe es dir mal rüber.
Bitte, ne?
Wenn du das tragen kannst, ist sehr schwer. Es sind Laser-Cutouts, so ist es. Das ist ja optisch und haptisch erstmal was ganz Neues. Mhm. Kannte ich bisher so.
Und haben wir auch nie gehabt. So
Nein. Schön wäre, wenn das gleichzeitig so ein Topfuntersetzer wäre, oder?
Kannst du ja machen.
Ja, kann ich machen. Der besondere Eindruck, der bleibt auch ein Stück weit beim Aufschlagen. Das ist wirklich richtig schönes, dickes Papier. Mhm. Und es ist auch ein relativ großes Format, das Buch. Und da kommen die schön rustikal-ehrlichen Fotos kommen ganz toll zur Geltung. Und durch das große Format ist auch sehr viel Platz für ein übersichtliches Layout. Und ist tatsächlich so einer der wenigen Kochbücher, die wirklich Spaß machen, durchzublättern für Ideen, Inspiration und so. Das macht wirklich Freude. Ist ein wirklich schönes Buch. Jetzt zu den Rezepten. 100 sind es. Ist ja auch eine stolze Anzahl. Die Autorin ist französische Kochbuchautorin und Foodbloggerin und Influencerin. Amandine Bernardine heißt sie. Die sind jetzt allerdings nicht so aufwendig, wie die Gestaltung vielleicht vermuten ließe. Die meisten Rezepte kommen mit sehr wenig Zutaten aus. Es sind meist nur so 6 bis 10. Auch die Zubereitungszeit kommt meistens mit 10 bis 20 Minuten aus. Natürlich zuzüglich von Schmor- und Marinierzeiten. Insofern ist das Ganze sehr anfängergeeignet auch. Und auch ein sehr guter Fundus für so eine Jeden-Tag-Küche. Mhm. Es wird übrigens nicht nur lang geschmort in dem Buch, wie der Werbe- und Klappentext ein bisschen suggerieren so. Da gibt es auch viele Rezepte, die sind in 30 Minuten fertig. Da gibt es auch Suppen und wie eine Erbsensuppe oder eine Rahmen mit Huhn. Es gibt schnelle Muscheln in Kokos-Limettensauce. Es gibt Rigatoni à la Norma. Es gibt sogar ein Käsefondue und sogar ein Brot ist dabei. Oder ein für mich vollkommen unnötiges Rezept für Popcorn. Ich weiß nicht, wofür man da ein Rezept braucht. Aber gut, kann man halt auch in so einer Kokotte machen. Hm. Bisschen Teelöffel Öl, Mais rein, Deckel drauf.
Ja.
Würzen, wie man mag.
Ja, schön, dass du uns das nochmal erklärst, wie man es macht.
Vielleicht gibt es ja jemanden,
der das noch nicht weiß.
Ja, aber das ist ja nicht wirklich ein Rezept, ne? Also.
Naja, schon.
Und wenn also ich erinnere mich
an Kochbüchern, die wir hatten. Ne?
Aber wie unser Sprüche ist, welches Buch knallt so wie Popcorn?
So, dann hast du es doch. Dann hast du es doch.
Aber es wird natürlich auch geschmort hier. Es gibt ganz viele französische Klassiker natürlich, wie Bœuf Bourguignon oder eine 7-Stunden-Lammkeule, Port-au-feu. Es gibt natürlich ein ungarisches Gulasch, es gibt ein flämisches Kalbsragout, was übrigens hervorragend geschmeckt hat, Pulled Pork oder ein baskisches Huhn. Aha. Es gibt auch nordafrikanisches wie eine Tagine mit Huhn, Honigkuchen und getrockneten Aprikosen oder auch eine Tagine mit Couscous und Fisch. Es gibt asiatisches wie ein rotes Thai-Curry mit Garnelen, Rahm mit Huhn, hatte ich gerade schon gesagt.
Ja.
Indisches Huhn mit roten Linsen, Lamm Tikka Masala, Italien ist dabei mit einer Lasagne Bolognese oder einer Porchetta. Das ist alles sehr tierlastig, so auch die Kapitelunterteilung, die geht nämlich hauptsächlich nach Tieren. Es gibt Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Geflügel und Kaninchen, Fisch und Meeresfrüchte und dann gibt es ein Kapitel vegetarische Gerichte und Beilagen sowie Schmortopf mal anders mit Brot, Brioche, Kuchen und Desserts oder auch das Popcorn-Rezept, das ich gerade erwähnte.
Ja, das ist wichtig. Das Rezept für Popcorn, findet man das bei uns auf der Internetseite?
Dann? Nein.
Nein. Okay, schade.
Soll ich es einstellen?
Ich habe gedacht, das wäre das Erste, was du gemacht hast.
Nee? Meinst du, das entspräche so meinem Niveau? So?
Ich möchte übrigens jetzt mal beim Durchblättern sagen, es gibt auf jeder zweiten Seite ist eine Stobform. Es gibt keine Le Creuset.
Ach so, da wissen wir auch, wer das Ganze vielleicht...
kommt mir sehr zu Pass.
Ja, wieso?
Weil ich es einfach schön finde. Ich finde diese Stobsachen einfach sehr, sehr schön.
Le Creuset nicht?
Nicht so. Ich finde die Pfannen von denen ganz nett, aber die anderen, das finde ich nicht so. Ich finde, es ist...
Le Creuset ist das
nicht,
Originale.
Warum. Bitte?
Le Creuset ist das Originale.
Sagst du so?
Sag ich so. Weißt du eigentlich, die haben ja oft diese Einbuchtung oben im Deckel. Weißt du, wofür die sind? Du weißt das natürlich, oder? Du weißt es natürlich. Och, er guckt mich an.
Oh, bitte,
wie konnte ich ihn fragen? Da kann man Wasser oder Eis reinfüllen, dann kondensiert es besser. Du weißt es natürlich. Ja, natürlich, du weißt es. Entschuldigung. Gut.
Einer ist der Sammler.
Ja,
das weißt du.
Ja,
der andere.
Ist klar.
Macht Popcorn.
Das Niveau, das ist durchgängig eher niedrig von dem Buch,
okay.
Was dem Geschmack aber tatsächlich keinen Abbruch tut. Auch nicht, dass die exotischen Rezepte wohl keinerlei Anspruch auf Authentizität legen.
Mhm.
Aber das Madnix, wie man hier in Kölle sagt, ne? Mhm. Gibt manchmal gelegentlichen Einsatz von Brühwürfeln in Rezepten, finde ich zum Teil unnötig, wie beim ungarischen Gulasch, weil so geschmortes Fleisch und Zwiebeln und Paprikapulver, ich habe da noch nie meinen müssen, da müsste Brühwürfel rein.
Ja, wenn du jetzt keine Hühnerbrühe selber angesetzt hast, dann nimmst du Gemüsebrühe.
Ja,
und
das ist ja meistens mit, ein Brühwürfel. Mit Wasser eigentlich.
Ja, aber das
ist egal.
Ja, aber nimmst ist du egal. Nicht manchmal Gemüsebrühe?
Nein, nicht für ungarisches Gulasch.
Nein? Okay. Nein,
nicht für ungarisches Gulasch, fand ich komisch. Okay. Oder manchmal finde ich es auch ein bisschen falsch, wie bei der asiatischen Rinderbrühe. Da wird das hauptsächlich, ist die Brühe aus Brühwürfel.
Ja, ja, gut.
Okay. Da sollte man sich doch lieber eine richtige Brühe ziehen oder es halt lassen. So. Aber das ist die Ausnahme. Merkwürdig auch, dass oft in Rezepten die Anweisung zum Salzen fehlt.
Aha.
Also war öfter, ich meine, das ist jetzt überhaupt kein Problem, aber es war irgendwie auffallend. Ne? Das steht dann oben in der Zutat, manchmal steht da Salz, manchmal nicht.
Aha.
Aber es steht dann nirgendwo, wenn man es weglässt. Aber abschmecken muss man natürlich. Und Coq au vin fehlt, ausgerechnet bei einer französischen Autorin. Das fand ich auch ein bisschen überraschend.
Aha.
Aber das Rezept findet man natürlich tausendfach auch im Netz. So schlimm ist das nicht. So außergewöhnlich, wie das Buch von der Gestaltung ist, ist es dann bei den Rezepten nicht. Insgesamt hat das Buch aber mir doch sehr großen Spaß gemacht.
Mhm.
Allein, weil es halt, wie schon gesagt, wunderschön drin, schön ist, darin zu blättern und sich da Inspiration zu holen. Und geschmacklich waren die Gerichte, die ich zubereitet habe, trotz ihrer Schlichtheit oder gerade wegen ihrer Schlichtheit, ganz wunderbar.
Mhm.
Und dann ist der Preis von 45 Euro auch wieder ganz okay.
Das ist doch toll.
Ne? Mhm. Ich sehe das auch schon zu Weihnachten in allen Küchengeschäften.
Das glaube ich auch.
Neben den Schmortöpfen stehen.
Ja, ja, ja. Das macht schon was her.
Ein Hingucker ist es allemal.
Mhm.
So. Wir vergeben Kochpots.
Mhm.
Null minimal für totalen Schrott und 10 für außergewöhnlich.
Heiß wie Frittenfett.
Ja, außergewöhnliche Exzellenz.
Mhm.
Ich gebe diesem Buch 7,5 von 10 Kochpötten.
Gut.
Ne?
Ja.
So. Und du blätterst noch ein bisschen?
Ich habe das Coq au vin gesucht. Es gibt nur einen Huhn in Vingeon. Das ist ein.
Mit Morcheln ist das aber.
Mit trockener Sherry, ne?
Ja.
Aber ja.
Das ist kein. Du hast mir nicht geglaubt.
Doch, ich habe geguckt. Ich habe nur geschaut.
Gott, das hätte dir jetzt richtig gefallen, wenn du es gefunden hättest.
Doch,
ich sehe es dir an. Das hätte dir so
Schluck
gefallen.
Schluck es runter. Schluck es runter.
Dir so.
Kannst du mal bitte Melanie fragen oder Monika, ob sie.
Monika.
Wen
ist
haben wir heute? Ach, Monika ist da.
Ja.
Gestern war es Melanie. Ja. Könntest du bitte fragen, ob wir ein bisschen Wasser haben? Dankeschön. Dann können wir jetzt diese Peinlichkeiten hier überspringen, so ein bisschen.
Was ist peinlich? Danke, Monika.
Danke. Sie können dann gehen.
Ja.
Nehmen Sie sich den Nachmittag frei.
Du hast auch ein Buch dabei.
Ich habe, das ist in der Tat so.
Check 2.
So, wo ich beginne? Also beginne ich wo? Ich beginne.
Ja, dann mach das
also,
mal.
Also, vielleicht kennt der ein oder andere Provençalischer Genuss. Das Buch hat vielleicht der ein oder andere. Ich glaube schon, weil das war ja sehr erfolgreich. Jetzt habe ich hier dabei Provençalischer Wintergenuss.
Okay.
Wie passend zur kommenden Jahreszeit, mein Schatz.
Ja,
oder?
Ja.
Passend ausgesucht.
Winter's coming. Steht
und
vor der Tür.
Und es ist very actuell.
Ja.
Es ist gerade erschienen.
Ja.
Ne? Es stammt aus der Feder von Sophie Bonnet. Und das ist, wie wir ja schon cliffhangermäßig gesagt haben, da stimmt ja nicht alles so, das ist ein Pseudonym. Denn eigentlich heißt Sophie Bonnet Heike Koschik. Ja?
Ja.
Und wie du ja selbst sagst, ist sie Autorin. Aber komm, also sie ist erstmal in New York geboren, das ist schon spannend. Ja. Lebt heute in Hamburg. Man kennt sie als Autorin von Romanen, wie, das sagtest du schon.
Der Kommissar Pierre Durand-Krimis,
so.
Gibt's einige.
Die provençalischen Verwicklungen sind hier zu nennen. Und vieles andere mehr. Ihre Vita fand ich, wo ich mich mit ihr beschäftigt habe, wahnsinnig spannend. Vor allem, was sie alles gemacht hat. Und deswegen möchte ich das jetzt gar nicht alles sagen, weil das haben wir ja auch sehr ausführlich im Interview. Mhm. So, man möge dann bitte vorspulen.
Oder das, wir zurückspulen.
Oder uns zurückspulen. Also, das fand ich diesmal wirklich sehr, sehr herzlich und spannend. Und seit 2018 hat sie mit provenzalischer Genuss eben auch ein Kochbuch geschrieben, die Krimi-Autorin. Das erste hier, das war das erste, jetzt ist das zweite. Und da hat sie auch alles selber gemacht, auch die Fotos, die Rezepte etc. pp. Ja? Erst einmal zu diesem Buch. Es ist im Südwestverlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet nur 28 Euro.
Ja.
Und ich sage, also gegenüber deinen 45.
Ja, ja.
So. Ich sage es aber auch gleich, diese 28 Euro sind sehr gut investiert. Ja? Denn es ist, wie ich finde, ein sehr gelungenes Winter- oder besser Buch für die dunkle Jahreszeit. Mhm. Denn schon die Einteilung der Rezepte ist mehr als nur Winter. Es ist eben nicht Vorspeise, Hauptgang, Dessert, sondern hier starten wir mit dem Zauber des Herbstes.
Oh.
So. Nee? Feigenkonfit, eine Steckrübensuppe, Kürbistart mit Ziegenkäse, eingelegte Entenkeule oder auch eine Zwetschgen-Walnusstart.
Oh, lecker.
So, die habe ich gemacht.
Okay.
Alles gute und vor allem durchdachte Rezepte mitgedacht hat man auch, oder sie. Auch beim Kleingedruckten. Und das finde ich immer schön. Denn gerade bei einer Tart, ja, wie dieser Walnusstart, geht es am Ende auch um die Form. Wie groß, wie hoch, perforiert oder nicht. Und hier wurde wirklich an alles gedacht. Formgröße, Kühl- und Standzeiten im Rezept etc. pp. Nur so kann es auch am Ende funktionieren, ist meine Meinung. Mhm. Auch der Hinweis ist auch wichtig. Nach dem Blindbacken, lese ich dir jetzt vor, nach dem Blindbacken wird die Ofentemperatur stark reduziert. Ich glaube, sie geht von 180 auf 140 oder nee, von 200 auf 140. Das führt dazu, dass der Boden schlotzig ist. Es ist tatsächlich so. Okay. Wer das nicht mag, schreibt sie, backt einfach 5 Minuten länger, dann wird er wieder kross. Also ich finde ja bei so einem Pflaumenkuchen
Schlotzigkeit gut.
Geradezu ein Muss. Ja, das ist, wenn der länger im, das wäre jetzt mein Tipp, wenn einer einen Pflaumenkuchen hat, dann stell den doch anschließend, wenn er gebacken ist, in den Kühlschrank, dann wird der auch fest. Ja, nur vorm Essen sollte man den halt rausholen, damit er die Betriebstemperatur, ja, sag ich schon, bekommt.
Verzehrtemperatur,
dann ist es auch lecker, wegen den Aromen. So, ja. Es geht dann weiter. Nach diesen Herbstfreuden kommen die Winterfreuden.
Du trommelst immer auf dem Holzbuch.
Entschuldige
rum.
Bitte.
Mir das mal. Ich nehme
Entschuldige
das mal
bitte. So. Also nach den Winter, dann kommen die Winterfreuden. Gratinierte Zwiebelsuppe mit Bier, eine Tarte mit Birnen, Steinpilz und Trüffel, gefüllter Kohl, das sind Kohlrouladen, aber mal anders gewickelt, nämlich rund gewickelt.
Okay.
Ja, also nicht diese eckigen Dinger, sondern tatsächlich wie so kleine Bällchen.
Keine Walze, sondern
so
Kugel.
auch hier wieder, wunderbar, wichtige Tipps. Den restlichen Kohl der Rouladen, das kenne ich noch von meiner Oma, den restlichen Kohl der Rouladen als Beilage servieren. Ja? In ein wenig Butter schmoren und zu dem Gericht passen dann gebackene Kartoffeln aus dem Ofen. All solche kleinen Sachen. Oder auch Rinderragout mit Blätterteig. Habe ich auch gemacht.
Oh, lecker.
Gibt's übrigens alles online. Wichtig ist hier die Einhaltung der Garzeiten. Das war mal also ein wirklich leckeres Gericht. Und dann denkt man erst, wenn man es gemacht hat oder wenn man das Rezept sieht, na, was esse ich denn jetzt dazu? Ne, wenn du so eine erstmal denkst du so, nein, das ist ja jetzt nur so eine
Blätterteig-Nummer,
ja, mit dem Schmorsing.
Also so ein,
aber ganz ehrlich, da ist ja auch Gemüse drin, aber ganz ehrlich, du bist da, du brauchst nichts, du brauchst wirklich nichts. Also es passt genau so, wie es ist. Und das war Geschmack in die Fresse und nicht schwer. Also man kann, das sieht auf den Bildern, jetzt kannst du das Foto angucken hier, das ist traumhaft, ja, schön verziert und so, da muss man sich halt ein bisschen Mühe geben. Aber es ist total easy, so wie dein Buch, es ist easy peasy zu machen, man muss sich nur an die Garzeiten halten und dann ist das großartig. Und immer,
das ist ja beim Schmoren auch schön, ne?
Wieso?
Ob das 10 Minuten länger oder weniger ist, das ist...
Naja gut, wenn die Blätterteighaube kommt, da muss man ein bisschen aufpassen, das kann ja verbrennen.
Muss man schon,
ne,
gucken.
So.
Ja.
Aber immer auch mal wieder ein kleines Dessert dann, wie Schneeeier oder ein Himbeerbaiser oder ein Rumpunsch. So, dann kommen die Spezialitäten vom Weihnachtsmarkt. Das ist das nächste Kapitel. Das sind leckere Apfelkrapfen, frittierte Öhrchen, das sind so kleine Gebäckdinger, Kichererbsenpommes oder auch wieder ein Punsch. Und dann kommt die weihnachtliche Zuckerbäckerei.
Das war mir ja neu, ne? Also dieser, dass Weihnachten so ein starkes Feste in der Provence, es war mir neu. Ich war noch nie im Winter in Südfrankreich.
Ja, auch das im Interview, ne?
Ja, das stimmt.
Darfst du nichts vorwegnehmen,
ja,
okay. Hase.
Ja, okay.
Zügel dich.
Ja, ich zügel mich.
Also, die weihnachtliche Zuckerbäckerei schließt sich dann an. Die erklärt sich auch von selbst mit Biskuitrolle, Gewürzbrot und allerlei Gebäck. Nicht? Das ist jetzt, da habe ich jetzt noch nichts draus gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann ja jetzt noch nicht Weihnachtsgebäck. Obwohl es ja schon überall steht.
Ja.
Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Dann das Festmenü. Ist nicht dann, das ist das Kapitel, ein Festmenü oder das Festmenü ist nicht ein Menü, aber eine kleine Zusammenstellung von Gerichten für eben das Festmenü. Ne? Ist ein Salat aus geräucherter Entenbrust, Nudeln in Kalbsbrühe, das ist so ähnlich wie unsere Hochzeitssuppe hierzulande, die man so kennt. Eine Ententerrine, Ravioli mit Trüffel oder auch Lachs im Blätterteig. Großartig. Das sieht auf den Bildern immer sensationell aus und vor allem aufwendig. Und dann denkt man so, oh Gott, traue ich mich daran? Ist das wirklich so einfach? Und auch die habe ich gemacht.
Ja.
Also es ist, auch da habe ich am Anfang gedacht, ja Moment, jetzt hast du da so eine Blätterteigrolle, ne, mit Lachs. Mhm. Also wenn man muss, also ich sag's mal, wie es ist. Es ist eine Blätterteigrolle. Das wird so gemacht, dass wir erstmal Spinat unten haben. Mhm. Dann kommt der Lachs drauf. Den, da muss ich sagen.
So eine Farce oder was?
Nein, ohne Farce.
Okay.
Da muss ich sagen, den muss man gut würzen. Also ich habe es nicht so übertrieben. Ich habe nur Salz und Pfeffer. Nee, den muss man oben und unten schon ordentlich würzen, weil das ist ja ein ganzes Stück Riesenlachs.
Ja.
Darauf kommt gekochter Langkornreis.
Mhm. Oh.
Darauf zwei oder drei Eier, so in Reihe. Und dann kommt das eingeschlagen in Blätterteig. Und dann sieht das...
Da musst du nichts mehr essen danach.
Eigentlich muss... So, aber du denkst erst nach, ja, aber Öl brauche ich nicht auch eine Soße und so. Ja, hat sie dabei. Sie sagt, komm, mach eine kleine aus Butter und Zitrone. Ich habe noch ein bisschen Dill reingemacht, sieht schöner aus. Ein kleines Söschen, aber ansonsten brauchst du da auch nichts. Und auch das, wenn du dich an diese Gebrauchsanweise oder an das Rezept hältst, ist das zu machen. Das ist wirklich, und es ist gar nicht schwer. Also du machst ein bisschen Spinat, wobei ich immer denke, warum blanchiert man vorher den Spinat, wenn ich den sowieso in der Pfanne nochmal so mit Zwiebelchen anbrate, kann ich mir doch das Blanchieren sparen. Ne?
Das
ich habe es mir gespart, weil ich es... Quatsch, aber
schon,
bitte,
schon.
Das, sie blanchiert den vorher, ich habe den einfach rein in die Pfanne und mit Zwiebelchen war genauso.
Verschwindet ja eh.
So ist es.
Ja.
Wird eh nichts.
Zu einem kleinen grünen Nichts.
Aus 400 Gramm Spargel wird eine Handvoll nichts.
Spargel.
Genau. Aber wie gesagt, das sieht auf den Bildern toll aus. Ich habe es auch einigermaßen gut hinbekommen. Und was ich großartig fand, der Anschnitt war auch super. Also es fällt nicht zusammen, sondern es war wirklich gut. Und ich bin jetzt auch nur Hobbykoch und ich habe das nicht mehr. Es war geschmacklich wirklich top. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es macht auch was her. Deswegen das Festmenü. Weißt du, das ist jetzt nicht klein-klein. Das war schon schön.
Ist auch schön, wenn man zu Festtagen dann auch gar nicht so viel in der Küche steht. Ne?
Genau, und, das kannst du, das schiebst du in den Ofen. Das kannst du ja so vorbereiten im Kühlschrank. Dann schiebst du in den Ofen, wenn die Gäste da sind. Okay, jetzt haben wir den Hauptgang, den schiebe ich rein. Halbe Stunde.
Ja, ist das gefährlich bei Blätterteig, ne? Wenn er durchsuppt unten.
Ja,
dann,
deswegen, der eine macht Popcorn, der andere macht Blätterteig.
Genau,
das ist so. Dann die 13 Desserts. Jetzt kommt's, pass auf. Das kommt aus der Provence, Mitternachtsmesse, nach Heiligabend, also nach der Mitternachtsmesse an Heiligabend, werden dann eben 13 Kleinigkeiten gereicht.
Eine Auswahl an Desserts, genau.
Das sind schlichte kleine Köstlichkeiten. So, angelehnt oder Hintergrund ist das Abendmahl mit unserem Herrn Jesus und seinen 12 Aposteln.
Ah, stimmt, das sind 13 insgesamt, ne? War mir gar nicht so klar.
So, und zähl nochmal nach. So, aber jetzt sollte man doch dann auch meinen, jetzt kommen 13 Rezepte.
Ja.
Nein.
Nein?
Nein, es kommen nur 6.
Okay.
Warum? Das weiß ich nicht. Also das nennt sich jetzt die 13 Desserts. Da sind auch Bilder von den Keksen vorher dann drauf, hier zu sehen. Ne, so. Aber man denkt so, ja, jetzt müssen nur 13 Rezepte kommen. Ich brauche doch 13 Kleinigkeiten.
Nee. Okay.
13 Desserts, aber es sind nur 6 Rezepte.
Gut.
Dann ist das so.
Gut.
Dann kulinarische Neujahrsgrüße. Das sind dann so kleine Mitbringsel für den Gastgeber oder Kleinigkeiten für die Mitternachtsparty oder für die Party, die man da so hat. Zitronen-Thymiansalz, Knoblauch-Mayonnaise mit Kräutern, Cracker mit Schafskäse, Tomate, Kabeljaubällchen und so weiter und so fort. Ja?
Mhm.
Nebenbei, das finde ich so schön, erfährt man so einiges über das Leben, die Traditionen aus der Provence. Und auch so ganz nebenbei mal was Neues zum Ausprobieren.
Mhm.
Das finde ich sehr gelungen. Endlich mal wieder ein Kochbuch, das mich, ich darf ja nicht sagen uns, weil du hast es ja nicht gemacht, aber mich tatsächlich mit neuen Gerichten, die ich so noch nicht kannte, abgeholt hat.
Sehr schön.
Ich finde die Fotos ehrlich, echt schön, vielleicht, wenn ich das sagen darf, manchmal ein wenig überdekoriert und überladen. Also Holztisch, Deckchen oder Tischset, dann noch die Schieferplatte obendrauf, weißes Spitzenpapier. Ja, reicht dann, ne? Oder Fliesentisch, Holzschale mit Tuch, umwickelte Teller noch rein, noch ein Teller obendrauf, Holzzapfengirlande. Ja, finde ich, ist, ne, wir wissen, wir sind jetzt im Weihnachten oder im Dunkeln, aber dann, so. Aber, mein Gott, es gibt dann auch genau das Gegenteil, die Entenkeule mit Thymianzweig und Gratin auf dem Tellerende. Das ist dann genau das Gegenteil. So, aber wie gesagt, es sind 65 Rezepte. Die meisten, die ich gemacht habe, und das waren einige, haben wunderbar funktioniert. Sie sind perfekt erklärt. Wie gesagt, die Tipps fand ich spannend. Ich finde diese 28 Euro für dieses Buch echt gut. Ich finde dieses Buch sehr schön. Und wie du ja schon eingangs bei deinem Buch gesagt hast, wir vergeben Kochbots.
Ja.
Und ich gebe diesem Buch 8,5 Kochbots.
Ach, wie schön.
Das ist so. Weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Sehr gut.
Grüße gehen raus.
Ja.
Und wir haben uns mit, sagen wir jetzt, Sophie Bonnet?
Ja.
Oder lösen wir es gleich?
Nein, wir sagen, mit Sophie haben wir uns unterhalten.
Sehr schön.
Das Interview.
Schönen guten Morgen nach Hamburg. Sophie Bonnet, alias Heike Koschick. Ne? Das dürfen wir so sagen.
Genau.
Ja. Guten Morgen.
Guten Morgen erstmal nach Hamburg. Jetzt klären wir doch gleich mal
Köln.
Auf. Oder nach Köln, genau. Jetzt klären wir doch gleich mal auf. Es ist ja, also deine Vita ist ja ein Füllhorn an Freude, Heike, wenn ich das sagen darf. Also wirklich, also in New York geboren, in Hamburg aufgewachsen, Travemünde. Dann warst du Heilpraktikerin, ne, mit einer eigenen Praxis. Dann kamen die Krimis, dann kamen historische Romane.
Mode.
Modebiografien mit Alchemie der Nacht, diesen Roman, hast du sogar den Agatha Christie Krimi Prize gewonnen.
Ja, das war noch eine andere Geschichte, genau.
Also Wahnsinn. Und dann nennt sich die Heike Sophie und macht Kochbücher. Ist das so kurz und knapp die Geschichte?
Ja, also die Kochbücher kamen ja erst durch die Krimis. Als Sophie habe ich ja die Krimis geschrieben und ich habe halt einfach ein Faible für die südfranzösische Küche und das musste rein, das war mir von Anfang an klar. Und von daher war auch der erste Band so angelegt, das war ein kulinarischer Mord im Prolog. Da starb ein Dorf-Casanova im Weintank, wurde dort ertränkt und an der Außenwand klebte ein Rezept für Coq au Vin und um den Hals gebunden hatte ein Bouquet garni. Also das war schon mal die Marschrichtung. Und der Verlag fand das einfach so witzig und fragte mich, weil es gab noch weitere kulinarische Morde, ob ich nicht am Ende noch im Anhang Rezepte schreiben könnte. Und da sind sie offene Türen bei mir eingerannt.
Okay. Aber wo kommt die Liebe zur Provence her?
Ach, das ist schon vor mehr als 30 Jahren gewesen. Mhm. Und zwar ging das los mit Peter Mayle. Das war damals so ein Brite, der in die Provence gezogen ist, in die Gegend des Luberon. Und der hat darüber seine Bücher geschrieben, nämlich einfach den Alltag. Und das fand ich so spannend, wie er das beschrieben hat. Er hat auch unglaublich viel gegessen und es gehört auch immer ein Digestif dazu. Er hat immer von vollen Mägen geredet. Und auch wie er die Landschaft beschrieben hat, die Leute, das hat mich wirklich total geflasht. Und ich habe meinen damaligen Freund, das ist inzwischen mein Mann, seit vielen Jahren gefragt, ob er nicht Lust hätte, mich da zu begleiten. Und er wollte zum Glück, weil daraus ist eine lange Reise geworden. Also es ist immer wieder, seitdem sind wir jährlich dort und wir lieben einfach das ganze
Flair. Jedes Jahr tatsächlich aufs Neue, ja? Immer wieder.
Ja, also am Anfang waren wir nicht jedes Jahr. Wir lieben auch die Toskana. Die haben natürlich auch mehrere andere Orte, aber es wurde immer mehr. Und ich inzwischen bin ich teilweise 2-3 Mal in der Provence jährlich.
Mhm. Ach, wie schön.
Ja. Aber jetzt haben wir noch nicht aufgeklärt, wie kam es denn zu diesem Pseudonym und warum?
Ich habe schon immer davon geträumt, über die Provence zu schreiben. Mhm. Und der erste Schritt war über meinen Klarnamen. Und da gab es einen Thriller, der im Fischer Verlag erschienen ist. Aber irgendwie hat es die Leute nicht so wahnsinnig interessiert. Das war so ein Buch, was in der dritten Reihe war und noch relativ schnell wieder aus den Regalen verschwand. Von daher hatte ich jetzt dieses Mal, als dann doch die Frankreich-Welle langsam anrollte, habe ich gedacht, Mensch, das ist genau der Zeitpunkt, das wollte ich immer schon machen. Aber dann bitte eben nicht unter meinem Namen, weil das funktioniert nicht. Ganz im Ernst, mein Name klingt nicht schön. Nein, also er klingt okay, aber es ist nichts für einen, es ist nicht, nein, ich will meinen Namen nicht löschen. Aber für einen südfranzösischen Kriminalroman ist das einfach nichts. Ich meine, wollen wir ehrlich sein, wenn mein Name auf dem Cover steht, dann kauft keiner einen südfranzösischen Krimi.
Und Und deine, ja, deine Leserinnen und Leser, die, denen ist es mittlerweile egal oder wissen, ach,
ich
das
glaub, die wissen das gar nicht.
Hinterfragen das gar nicht. Okay.
Nein, ganz am Anfang hat der Verlag so ein bisschen probiert, da so ein Geheimnis um den Namen zu machen. Es ging, aber von Anfang an war klar, dass es ein Pseudonym einer deutschen Autorin ist. Und das wurde auch relativ schnell rausgefunden. Eigentlich ist es ja auch egal. Ich finde, da sollte man authentisch sein und da nicht einen auf Französisch machen. Mir war von Anfang an wichtig, eine Welt zu erschaffen, die, ja, die alle mitnimmt in diese französische Region, und da gehört einfach auch ein schöner Name dazu.
Was gab es denn ein Initial, wo du sagtest, jetzt muss ich ein Kochbuch schreiben? Ich meine, du hast gesagt, in deinen Krimis geht es auch immer um Kulinarik, mhm, und du packst auch hinten dran Rezepte. Mhm. Gab es dann, was war das für ein Moment, wo du sagtest, ich muss jetzt ein Kochbuch machen? Oder kam das vom Verlag? Wie war das?
Nein, das kam irgendwie schleichend. Durch diese Rezepte, die ich im Anhang hatte, hatte ich immer mehr Rückmeldung bekommen. Es waren dann auch Buchhändlerinnen und Vertreter vom Verlag, die einfach gefragt haben, Mensch, hat's nicht Lust? Und auch da sind dann bei mir offene Türen eingerannt, mhm, worden, weil ich koche auch leidenschaftlich gerne. Also, mhm, ihr kennt das sicherlich, ne? Also, nein, also wenn man irgendwie gerne isst, dann wird das auch irgendwann zur Leidenschaft. Und man steht dann in der Küche, manchmal macht man einfach auch aus Inspirationen heraus. Man war in einem Restaurant, man möchte das gerne zu Hause auch nachbilden. Man fängt an zu kochen und es bringt einfach nur Spaß. Mhm. Die Herausforderung hatte ich ja schon durch die Rezepte im Anhang. Ich wusste, wie das funktioniert, und habe ich gedacht, klar, mache ich. Und bin dann an einen Verlag gegangen, dem Südwestverlag. Das war eigentlich eher vom Blanc-Vallée-Verlag aus so weiterempfohlen, weil das ja in einer Verlagsgruppe ist. Und die hatten auch sofort gesagt, Mensch, finden wir toll, mhm, finden wir großartig, das machen wir. Und ich wusste gar nicht, was so auf mich zukommt, mhm, weil das waren ja dann 75 Rezepte im ersten, mhm, Kochbuch. Aus fünf provenzalischen Regionen, und ich hatte mir das so gedacht, für jedes Buch, was ich bis dahin geschrieben hatte, ich besuche auch immer neue Regionen in meinen Krimis, habe ich dann die typischen, landestypischen Gerichte drin.
Wie so kommst du an die Rezepte?
Ja, eben, das wollte ich auch wissen, weil du bist ja keine Köchin, keine gelernte Köchin.
Nein, ich bin
und dieses
keine Köchin.
Rezeptieren, das ist ja, das kann ja,
Ja, ihr kennt ja meine Biografie, ich bin Autodidaktin, nicht?
Ja.
Wenn mir was gefällt, dann mache ich einfach so lange, so, bis ich es kann.
Genau.
Ich bin auch nicht gut am Anfang, das muss man zugeben. Ich meine, Kochen ist ein Handwerk, ne?
Aber jetzt Autodidakt, also gerade Heilpraktikerin, das macht man nicht mal eben so im Vorbeigehen, ne?
Nein, das stimmt. Ja, ja. Also da muss man natürlich auch schon eine richtige Ausbildung haben. Da hat man auch sehr große Verantwortung. Aber ich finde auch, dass man beim Kochen Verantwortung hat.
Absolut.
Also das muss ja auch schmecken. Man kann, mhm, ja nicht einfach sagen, ach, ich setze mich jetzt hin und rezeptiere irgendwas. Und ich bin da sehr akribisch. Also es gibt natürlich enorm viele Rezepte. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Bouillabaisse, ne, dann gibt es aus Marseille bestimmte Rezepte und hier und da. Und ich mache das eigentlich immer so, dass ich die Rezepte erstmal versuche zu erspüren, was ist denn dahinter, was ist der Gedanke, was ist da die Hauptzutat, wer spielt da die größte Rolle und wo kann ich es ergänzen. Und das kann ich nur, wenn ich im Restaurant sitze und mir das rausschmeckt. Nur eine Bouillabaisse in Saint-Nery-sur-Mer schmeckt anders als eine Bouillabaisse in Marseille oder in Cannes. Und dann muss ich überlegen, anhand der Rezepte, die es natürlich schon gibt, auch in den klassischen Kochbüchern, provenzalische gibt es irre viel, ja, bringe auch aus jedem, mhm, Urlaub wieder neue mit, auch diese ganzen alten Mama kocht und so weiter, mhm, Rezepte. Aber trotzdem ist es dann oft nicht die, die ich gegessen habe und am besten fand. So, und jetzt geht das Rumprobieren los. Wie kriege ich das hin? Habe ich den Safrananteil erhöht? Oder nehme ich jetzt Pastis? Oder nehme ich jetzt Fenchel dazu? Also es sind ja auch ähnliche Geschmacksnoten, aber wie kriege ich das so hin, wie es mir schmeckt? Und so entstehen die Rezepte.
Detektivarbeit.
Ja. und ich hätte gerne eine Kochausbildung, weil dann wäre mir einiges an Zeit erspart, ehrlich gesagt.
Die Erfahrung des Romanschreibens. Mhm. Was, wo hilft das beim Kochbuchschreiben?
Ja, die Recherche ist.
Die Recherche, ja, okay.
Genau, also meine Krimis sind ja auch nicht jetzt, es wird ja oft unter Cozy Crime gehandelt, aber im Grunde genommen gibt es da auch ein bisschen tiefergehende Geschichten immer.
Cozy Crime habe ich auch nicht.
Ja, das finde ich, also ja, ehrlich gesagt, Cozy Crime ist es nicht. Das sind halt die, wo es dann besonders lieblich zugeht.
Im Fernsehen heißen die Schmunzelkrimis.
Oh mein Gott. Also es ist halt eine Schublade, in die man gesteckt wird. Aber in diesen Krimis geht es natürlich auch um Land und Leute. Und manchmal haben die bestimmte Probleme und da muss man reingehen. Das ging mal um die koloniale Vergangenheit. Frankreich zum Beispiel ist ein ziemlich tiefes Thema. Und das geht auch um bestimmte Produkte, die hergestellt werden. Meinetwegen die Savonne de Marseille, da gibt es auch irgendwie bestimmte Probleme und bestimmte Grundlagen. Und da gehe ich immer sehr tief in die Recherche und das bringt mir wahnsinnig viel Spaß. Da schließt sich auch der Kreis zu den historischen Romanen, weil das liebe ich eben, diese, na mal ein bisschen tiefer gucken, ein bisschen hinter die Kulissen. Und das hilft mir beim Kochbuch auch sehr.
Und lustigerweise gibt es das ja schon ab und zu, dass gerade Krimi-Autoren Kochbücher machen, Martin Walker zum Beispiel oder ja. So. Also gibt es da so ein paar, die das schon so ähnlich irgendwie gemacht haben. Ist lustig, dass es immer auf Krimis geht. Ne? Offensichtlich gibt es da eine besondere Verbindung.
Ja, das stimmt. Und jeder macht das anders. Also ich glaube, Martin Walker lässt seine Frau kochen. Stimmt das? Also ich weiß es nicht genau.
Ja, das weiß ich nicht genau.
So, bei Jean-Luc Benalek sind das bekannte Gastronomen. Und ich finde es aber spannend, weil das eine Krimireihe auch sehr ergänzt. Mhm. Ne? Weil auch Martin Walker, ich habe jetzt lange nichts mehr von ihm gelesen, aber ich weiß, dass er ja auch oft in der Küche steht, der Bruno. Mhm. Und von daher nimmt man die Leserinnen und Leser noch ein Stück weit noch mehr mit.
Und Maigret, von denen gibt es, glaube ich, alte, von denen gibt es
Es scheint eine Tradition zu sein.
Aber jetzt mal zum Buch, Provenzalischer Wintergenuss. Mhm. Warst du bei der kompletten Entstehung des Buches, also auch bei den Fotos dabei? Ich muss ja sagen,
ich habe alles gemacht.
Ja, selber gemacht.
Also. Ja.
Ich habe alles gemacht.
So, die Fotos, alles gemacht.
Ich habe nicht gewusst beim ersten Mal, was auf mich zukommt, weil die dann irgendwann sagten, ja, können Sie auch die Rezeptfotos machen? Sie machen das doch ganz nett. Ah. Und ich so, ich bin keine Fotografin, ist ja auch ein Ausbildungsberuf.
Nee, das ist autodidaktisch. Das ist,
aber ich habe die Herausforderung angenommen, wie ich so manche annehme in meinem Leben. Und es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Was ich großartig finde an den Fotos, die sind so unfassbar ehrlich. Also unfassbar ehrlich, das hatte ich das letzte Mal bei Stemberg in seinem Kochbuch gehabt, wo er auch sagt, ja, das ist einfach aus der Küche raus fotografiert.
Ja, da ist nichts geschönt.
Egal, ob das jetzt das Hähnchenfilet mit Morcheln ist oder dieser Wildeintopf, da ist nichts geschönt. Da ist auch nicht immer, also man weiß ganz genau, da war jetzt kein Foodstylist, der da nochmal irgendwie was, selbst also dieses kleine Rosmarin-Ding, Blättchen, was man da hat, das ist einfach nur hingelegt und das war's. Ne? So.
Ja, so ist es. Und das finde ich auch wichtig. Ne? Ja, total, weil ich mag nichts, also ich finde nichts schlimmer, als wenn ich ein Kochbuch aufmache und ich möchte das Gericht nachkochen und es sieht aus wie Plörre und da ist es total schön, sondern es ist einfach, es soll so sein, wie ich das koche und wie die Menschen das dann auch nachkochen. Und dann sollen sie das so haben, wie es aussieht.
2 Jahre hast du daran gearbeitet, hast du bei Instagram geschrieben. Mhm. Das stimmt, ja. Das ist aber wahrscheinlich nicht nonstop, sondern immer mal wieder.
Ich habe ja zwischendurch auch 2 Krimis geschrieben in der Zeit. Also ich musste mir das irgendwie aufteilen. Eine Zeit lang habe ich auch gar nichts machen können, weil die Krimi-Phase so intensiv war. Und jetzt zum Schluss war das wirklich hart, weil ich fotografiere ja auch immer nur bei Tageslicht. Und das ist eine Herausforderung jetzt zum Schluss gewesen, weil ich quasi noch fast das gesamte Weihnachtskapitel fotografieren musste.
Okay.
Februar, März. Und dann stehe ich dann am Tisch mit meinem fertigen Braten und denke, verdammt, wo bleibt die Sonne? Und das sind halt dann die Sachen, mit denen ich dann leben muss, weil ich mag kein Studiolicht. Also ich persönlich nicht. Es gibt Fotografen, die können super damit umgehen. Aber bei mir, ich bin halt keine gelernte Fotografin, gucke ich einfach, wo das beste Licht rauskommt, wo es keine scharfen Schatten gibt, sondern wo das Gericht selber glänzt und eine schöne Farbe bekommt. Und das geht am besten bei Nachmittags- und Abendsonne. Und da um diese Sonne herum habe ich immer meine ganzen Fotografien und Rezepte gestrickt.
Darf ich fragen, wo das fotografiert wurde?
Bei uns zu Hause. Okay. Wir haben eine Terrasse und da steht ein Tisch und da tue ich dann immer so selbst gestrichene Holzplatten drauf, unterschiedliche. Ich habe einen ganzen Fundus an Tellern und Tischwäsche.
Ah, siehst du, das wollte ich aber gerade. Mir fällt nur auf, dass das eigentlich immer so die gleichen Teller sind.
Woran liegt's? Bitte?
Das ist immer so. Das finde ich aber klasse. Es ist hier beim Einkorn-Eintopf dieses blaue, den finde ich ganz großartig. Den gab es mal von Royal Kopenhagen mit den Stellen, den nicht mehr her. Dieses ganz dunkle Blau finde ich ganz großartig.
Ja.
Und immer wieder. Der zieht sich also durchs ganze Buch.
Ja, da ist so ein Teller, den ich sehr mag. Das stimmt. Das ist beim ersten Buch auch so. Da ist so ein Geschirr, was ich auch immer sehr mochte in verschiedenen Farben. Und ich hab die Schränke voll und ich stehe jedes Mal davor und ziehe den gleichen Teller raus. Aber es ist einfach, ich gucke mir an, welche Farbe hat das Gericht und wie kann ich es unterstreichen. Und ich will ja nicht dann ein Setting machen, was Konkurrenz zum Gericht ist. Und ja, deswegen sind es dann meist eher die ergänzenden Farben.
So, apropos Sonne gerade. Sonne und Sonnenlicht, das ist ja auch das, was man eigentlich zuerst mit der Provence verbindet.
Ja.
Sommerliche Genüsse. Jetzt ist es ein Winterbuch.
Ja.
Wie kam es da? Das ist ja schon auch eher ungewöhnlich, weil die meisten provenzalischen Bücher, so weit wie ich das überblicken kann, gehen ja schon mehr auf die Sommerküche, sommerliche Küche, Frühling. Wie kam es jetzt zu dem Winter? War das deine natürliche...
Nee. Die meiste Zeit bin ich natürlich im Sommer in der Provence. Ja. Und ich kenne die Küche in- und auswendig und die waren natürlich auch Thema im ersten Kochbuch. Mhm. Irgendwann fragte mich eine Journalistin, ob ich jemals im Winter in der Provence gewesen bin. Und dann musste ich gestehen, ja, bis Herbst, ja, aber weiter auch nicht. Weil ich irgendwie nie dieses Bedürfnis hatte. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und und dann bin ich halt losgefahren, um auch die winterliche Provence zu entdecken. Und die hat mir nochmal eine ganz andere Seite gezeigt.
Ja, das
und das ist eine ganz andere Welt, auf die man trifft. Das ist viel ruhiger. Natürlich gibt es auch Touristen, aber die fallen kaum auf, weil dort ist man dann mit der Bevölkerung, die dort lebt. Und wenn dann keiner mehr lebt, wie in Städten wie Gort zum Beispiel, sondern nur noch Ferienhausbesitzer da das Sagen haben, dann ist der Ort auch schnell mal leer. Mhm. Es ist schon sehr berührend, durch diese Provence zu fahren. Es ist eine sehr authentische, sehr erdige Provence und die Gerichte sind auch anders. Also wenn ich dort ins Restaurant gehe, da kommt viel mit Blätterteig, der fehlt im Sommer fast total. Also wir haben auch einige Blätterteiggerichte da in diesem, in dem Kochbuch zum Beispiel.
Das
ja, sowas. Und Tourte au Bœuf.
Ja, das Rindfisch, das sieht toll aus.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Ja, das ist eine Kombination, da kommt man im Sommer nicht drauf. Nee.
Ja.
Ja, und das sollten natürlich auch die traditionellen Gerichte und traditionellen Backwaren sein, weil dort auch die Patisserien ganz anders ausgestattet sind im Winter.
Was
da
muss
war
man,
mir klar.
Was muss man im Winter unbedingt in der Provence essen? Sind das die Blätterteiggerichte?
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Trüftelgerichte. Das ist logisch, ne? Provence ist ja eins der, Périgord, der größten, ja, neben dem Périgord eines der größten Trüffel Orte und ja, alles, was deftig ist auch, das mögen die schon sehr gerne. So die Eintöpfe und ja, also das sind so eigentlich, was wir auch als Winter- und Herbstgerichte bezeichnen, gibt es dort eben mit den regionalen Produkten auch.
Was ich gelesen habe, ist, dass die Weihnachtsmärkte, was schreibst du, die wären seien vielfältiger und traditionsbewusster als die deutschen.
Ja, ja.
Das wird ja für viele Deutsche ein Stich ins Herz sein, oder?
Oh nein. Also ich muss sagen, wenn man als Deutscher in die Provence fährt, ist man vielleicht auch manchmal ein bisschen enttäuscht, je nachdem, wo man ist, weil die deutschen Weihnachtsmärkte sind schon sehr opulent und da gibt's überall Essstände und da wird an jeder Ecke wird Wein getrunken, also Glühwein und Würstchen gegessen und das ist in der Provence ein bisschen anders. Gibt es einfach manchmal nur Wintermärkte, wo dann eben die Produkte der 13 Desserts gezeigt werden, also Datteln und alle möglichen kandierten Früchte. Und es gibt Weihnachtsmärkte, wo das Kulinarische gar nicht so im Vordergrund steht, ne? Das, was man denn erwarten würde eigentlich, sondern eher das Kunsthandwerkliche. Okay. Von daher ist es dieses Vielseitige und das Traditionsbewusste ist, dass es da eben bestimmte Produkte gibt, die in der Provence einfach dazugehören. Das Ribassier zum Beispiel, das findet man an jeder Ecke. Oder die Beignets.
Hast du einen Tipp, wo man denn gut provenzalische, die Zutaten in Deutschland bekommen kann?
Ah ja, ich habe darauf Wert gelegt, dass alles das, was dort drin ist im Kochbuch, auch hier erhältlich ist. Na, also das Einzige, wo ich jetzt sagen muss, naja, also Fleur d'Orange, also diese Orangenblütenextrakt, den müsste man vielleicht in persischen Läden kaufen. Dort gibt es die ja auch. Ne? So, aber ansonsten, es gibt alles. Es gibt alles hier. Okay. Trüffel müsste man sich bestellen.
Ja.
Da rate ich auch ehrlich gesagt dafür, direkt beim Produzenten zu bestellen, weil die ja relativ schnell an Geschmack verlieren. Und wenn das erst über Zwischenhändler geht, ist das manchmal so eine Sache.
Da hast du doch auch irgendwo einen Tipp geschrieben, ne?
Ja, genau.
Der Platin,
genau. Das ist,
ja, genau.
Apropos Tipp und apropos Trüffel.
Ja.
Du hast ein Rezept drin, Rehrückenfilet mit Trüffel nach Art von Rossini.
Ja.
So. Und beim Durchlesen dieses Rezeptes, ich liebe das ja sowieso, dieses Trüffel mit Rosini und Gänseleber, aber es ist bei dir die ungestopfte Gänseleber.
Genau.
Wie geht der Franzose denn damit um?
Ach, dem ist das so egal.
Da.
Und ich bin mir auch ja, es ist so. Also auch hier in Deutschland, wenn ich mir irgendwelche Karten angucke, da gibt es dann auch die Vorgabe. Oder ich war in Bonnieu in einem wunderschönen Restaurant im Winter und natürlich, da gab es die über so einem Kaminfeuer geräuchert, das ne, also die haben schon da wirklich ein Faible für und die blenden das aus. Wir blenden auch einiges aus, muss ich ehrlich sagen, was okay. Tiere und so weiter. Ja. Aber ich finde es wichtig, das anzubieten. Und vielleicht, in jedem Rezept versuche ich ja Varianten anzubieten, je nach Geschmack. Also wer jetzt Vegetarier ist oder wer jetzt eben nicht so zwangsgemästete Gänseleber haben möchte, der findet auch Alternativen. Und ich habe dieses eine ausprobiert, dieses aus vom spanischen Hof.
Ja.
Und ich fand das sehr gut. Das ist kein Unterschied. Ich fand das großartig. Also es gibt alles, was man machen kann, also was man machen möchte. Und je nach Fassung.
Am Ende ist es Fett, ne?
Es ist, ja, aber die Frage ist immer, wie leiden die Tiere?
Das
ist eine müßige Geschichte.
Ja,
ne?
ja, natürlich. Ich dachte immer, es ist müßig, sich mit einem Franzosen darüber zu unterhalten. Irgendwann. Das ist ein Stück weit Tradition.
Es ist Tradition, genau. Und da braucht man auch gar nicht versuchen, jetzt von unserer moralischen Seite dem irgendwas. Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Du schreibst im Nachwort des Buches, die Reise durch die Jahreszeit wäre damit beendet. Mhm. Heißt das, es gibt kein weiteres Kochbuch von mir?
Also Stand jetzt nein.
Hast du die Schnauze voll? Ja?
Nein, es ist aber so ein wahnsinniger Arbeitsaufwand. Ich bin ja nicht nur Kochbuchautorin, ich habe ja so viele Interessen und ich habe ja eben durch diesen Kriminalroman natürlich, das ist eine Serie, wo immer regelmäßig Bücher rauskommen. Ich habe jetzt ein anderes Romanprojekt, auf das ich mich sehr freue, was auch mit Kochen zu tun hat, aber was eben ein paar Jahre später erst rauskommt und ich habe so viele Sachen, die ich noch auf meiner Bucketlist habe.
Okay.
Wenn ich will es mich nicht festlegen, wenn es mich wieder packt, warum nicht in 5 Jahren? Aber ich habe auch dieses Mal wieder diesen Zeitaufwand unterschätzt, weil ich eben alles selber gemacht habe. Manche haben ein Team von 2-3 Leuten und ich sitze da und es wird vom Rezeptieren bis Einkaufen, Kochen, Fotos machen, die Moodbilder in der Provence. Das ist Leidenschaft, wenn man das so mag. Aber es ist zeitlich nicht, also ich habe die letzten 3 Monate vor Abgabe habe ich nicht ein freies Wochenende gehabt. Das war schon ein bisschen hart, ja.
Womit verdient man denn eigentlich mehr? Im Kochbuch oder im Roman?
Also das Kochbuch, ehrlich, auch mit den ganzen, das ist eine reine Liebhaberei. Das ist, weil ich richtig Lust drauf hatte.
Okay.
Aber mit dem Krimis verdiene ich natürlich, da verdiene ich mein Geld, damit ich ein Kochbuch schreiben kann.
Okay, gut, das ist doch schön.
Ja, aber es hat Spaß gemacht. Also ich will jetzt nicht jammern, sondern das war einfach eine ganz, ganz tolle, bereichernde Erfahrung. Mhm. Und ich liebe das. Und wäre weniger Zeitaufwand und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, wer weiß.
Ja. Okay. Normalerweise würden wir ja so ein Interview auch beenden irgendwann und fragen nach den Lieblingskochbüchern von dir. Aber ich habe aber weil deine Biografie und so ein Füllhorn an Freude ist, habe ich gedacht, das wäre doch jetzt noch eine schöne Schlussfrage. Du hast 2022 eine sogenannte Dilogie geschrieben über die Familie Lagerfeld.
Ja.
Lebenserinnerungen, Briefe, Fotos und so weiter und so fort. Und hast mit, und das alles hing also basierend auf dem Vater von Karl Lagerfeld. Jetzt muss sich diese Frage natürlich anschließen. Hast du Karl Lagerfeld jemals getroffen?
Nein. Karl Lagerfeld selber habe ich nicht getroffen, aber ich kenne eben einen Großteil seiner Familie und dieses Projekt war was ganz Besonderes, weil da viele wieder zusammengekommen sind, die seit Jahren nicht mehr geredet hatten oder sich aus den Augen verloren haben. Und es ist eigentlich auch ein sehr berührendes Projekt, weil der Vater Otto immer dieser Familienmensch war und immer alle zusammengehalten hat und nach seinem Tod ist alles auseinandergebrochen, was auch an der Mutter lag, die wirklich eine sehr, sehr schwierige Person war, die Mutter von Karl Lagerfeld, die Elisabeth, genannt Ebbe, und die hat die Familie zerbrochen und von daher ist diese Familie gespalten nach dem Tod von Otto und also ich hätte Karl wirklich sehr gerne kennengelernt. Ich verstehe jetzt inzwischen viel, viel mehr, warum er so geworden ist, wie er war und was ihn angetrieben hat. Und es ist schon ein sehr spannendes Projekt gewesen, ja. Vor allem, weil ich auch Sachen einsehen durfte, die vorher niemand kannte und auch Zusammenhänge herstellen konnte anhand von Briefen und Aufzeichnungen. Das war wirklich also ganz, ganz toll. Ja.
Aber ich möchte jetzt schon das Lieblingskochbuch wissen.
Okay. Okay. Ganz zart und leise möchte er das.
Okay. Ja, ich war auf diese Frage vorbereitet, weil ich habe einen Fundus von 150 und mehr Kochbüchern. Okay. Wie finde ich
das? Sehr gut.
Ich lese natürlich oft Kochbücher auch eher im Sinne von, wie sieht's aus? Ich lasse mich inspirieren von schönen Bildern. So gibt es solche.
Wo sind denn die meisten Lesezeichen drin?
Also die meisten, ich habe einen Klassiker oder zwei Klassiker. Ja. Also einmal muss ich sagen, dass ich die Bücher von Cornelia Poletto deswegen so gut finde, weil die einfach, wenn man sie kocht, auch wirklich das rauskommt. Ne? Also ihr Osambuco mit Safran, Risotto und Cremolata und so, das ist sensationell. Das fand ich jetzt ganz toll. Ansonsten, wo habe ich noch? Ich habe jetzt das Neueste, war irgendwie zu Gast in Mallorca, da habe ich auch einiges von nachgekocht. Das fand ich auch schön. Ich mag halt auch die europäische Küche von bis. Ja. Okay. Von daher, ja, das...
Es gibt so die großen französischen Klassiker, die sind es dann nicht, ein Bocuse oder ja, Bocuse. Wie heißt das mit dieser, es gibt so einer Pusteblume oder auch, es gibt so einen Klassiker, wie heißt der? Also komme ich jetzt nicht drauf.
Also Bocuse, ja, das war natürlich ein sehr, sehr großer Koch und ich habe das Buch auch, da ist so ein großer Schinken, aber gekocht habe ich noch nichts draus, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
Ja,
und Escoffier habe ich auch stehen, ich habe auch noch nie draus gekocht.
Wahrscheinlich auch. Und,
aber ich muss sagen, bei Escoffier wirklich, da guckst du rein, da ist nichts, was man nachkochen kann, da stehen irgendwie so große Anleitungen und da musst du dann auch irgendwie so aus der Hand heraus versuchen, das zu interpretieren.
Ja, aber der hat es erfunden.
Der hat es erfunden, ja. Also ja. Von daher musste ich das Werk auch haben, aber gekocht habe ich daraus noch nicht.
Gut, alles klar. Super. Dann.
Also.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ganz lieben Dank, das war sehr spaßig heute Morgen. Richtig
ja,
schön.
Ich vielen Dank. Hab mich auch sehr gefreut. Ja. Vielen Dankeschön. Dank für die Einladung. Gut.
Wo sie gerade sagte, Bocuse und Escoffier stehen im Regal, aber sie hätte noch nichts draus gekocht. Ne? Das gibt's, glaube ich, öfter, oder? Was hast du für Bücher, die du im Regal stehen hast und noch nichts draus gemacht hast?
Amina, Omina, Negra von Hoffmannsthal. Nein, wie heißt er denn? Das sagt doch schnell. Ja, hier dieses Amino mit dem Butterbuddha. Weißt du das Ding? Wie heißt
Anime
er denn?
Anime.
Anumiana.
Anime.
So heißt er doch. Hermann. Dieses dicke rosa Ding.
Ja.
So, da stand ich letztens drauf. Ich stand tatsächlich letztens drauf und habe Kniebeugen gemacht. Das ist tatsächlich wahr. Ich musste was Hohes haben für Kniebeugen, weil ich gedacht, ich muss meinen Knien was Gutes tun. Ich habe so eine Übung ausprobiert und dann stand ich auf Amina.
Jetzt müssen wir noch einmal sagen.
Amino, sag doch mal, wie es heißt.
Aura und Anima.
Aura und Anima,
genau,
das jetzt haben wir
Alexander Herrmann.
Schön, dass du das mal ganz schnell zwischendrin gegoogelt hast. So.
Wieso, das weiß ich doch.
Natürlich weißt du das.
Aura und
wie heißt es jetzt, Auri, Ami? Jetzt sag doch, wie?
Aura und Anima.
Gut, wer
von Alexander Herrmann und Tobias Belz.
So, jeder da draußen möge es googeln und gucken, wie es aussieht und möge daraus kochen. Ich wünsche jetzt schon viel Spaß.
Ja, hast du, aber da gibt's. Ja, okay, hast du. Ja, ich habe ja die Bausteine von Christian Bau stehen, ne?
Mhm.
Und auch das schöne Elevens Madison Park habe ich auch noch nichts draus gekocht.
Mhm.
Aber
du könntest es doch unseren Zuhörern mal vorstellen.
Nein, müsst ihr draus kochen.
Ach so.
Apropos, der kocht wieder mit Fleisch, ne?
Ja, das stimmt. Habe ich mitbekommen.
Der Eleven Madison Park war ja irgendwie
vegan.
Vegan, trotzdem 3 Sterne behalten. Mhm. Und jetzt ist er zurück, weil er möchte, er hat viele Kunden ausgeschlossen.
Das ist richtig.
Läuft auch bei dem nicht mehr so.
Siehste?
Ne?
Siehste? Das bringt uns wieder zu unserem Anfangsgespräch zurück mit der Tagliatelle und dem Pfifferlingen.
Ja, so. Genau. Aber bei denen läuft es ja, glaube ich, noch, oder?
Das weiß ich
nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist mir auch egal.
So,
wir freuen
uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiter zuhört.
Das stimmt. Die Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, unserer Homepage. Da findet ihr auch die Rezepte, also die wir gemacht haben, ein paar davon aus den Büchern.
Mhm.
Bei Social Media, bei Insta und Facebook findet man uns auch. Unter Kochbuchcheck, so heißen wir da. Ne? Mhm. Wir freuen uns da immer sehr gerne über Kommentare und über Nachrichten.
Mhm.
Und da sagen wir tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
So, ne? Das macht mal.
Ja, was gibt's bei dir heute Abend?
Ich muss Reste, weil ich morgen in Urlaub fliege.
Mhm. Ne,
Reste muss ich. Ich glaube, ich habe noch Kirschtomaten und ich habe einen riesen Busch Basilikum. Mhm. Da werde ich was draus zaubern.
Toll.
Ne? Wahrscheinlich eine Tomatensauce.
Ja. Ne? Ja, das so. Ist super.
So, ich muss mein
du hast Kühlschrank. Ja einen Thermomix, kannst du einfach alles reinmachen.
Ja, das stimmt. Habe ich noch nie gemacht.
Ja,
habe ich nicht.
Gut.
Ne?
Schön.
Ja.
Dann wünsche ich dir, ich mache Popcorn.
Popcorn, okay. Schaffst du das?
Ich habe ja jetzt endlich ein Popcorn-Rezept. Ich habe jetzt endlich mal ein Popcorn-Rezept.
Ja, hast du schon fotografiert?
Nein, aber ich hör mir unsere Folge nochmal an, weil du hast es ja genau erklärt, wie es geht.
Ja,
so.
Genau. Ja.
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Hasenfuß.
Ja, vielen Dank.
Komm
vielen Dank.
Gesund wieder.
Ja.
In 14 Tagen ist eine neue Folge am Start, Schatz.
Das stimmt.
Bis
das
dahin.
Stimmt. Da muss ich wieder da
ich
sein.
Ich hoffe, du hast deinen Grillkocher dabei.
Aber ich bin dann italienisch inspiriert, pass mal auf.
Ach, ne? So denn.
So.
Tschö.
Tschö.